auf Deutsch.
Ahoi und herzlich willkommen, Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Im Funkhaus begrüßt Sie Christian Rühmkopf. Heute ist bei Radio Prag wieder Zeit fürs Eintauchen in die Geschichte und für Kultur. Was erwartet Sie heute? In unserem Kultursalon geht es um Otakar Vávra, die lebende und nicht unumstrittene tschechische Schauspielerlegende. Vor wenigen Tagen wurde Vávra 100 Jahre alt. Außerdem steht unser Tschechischkurs mit Markéta Kachlíková auf dem Programm. Doch zunächst zu unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Im Jahr 1611 starb der böhmische Adlige Petr Vok. Er gehörte dem sehr angesehenen Geschlecht der Rosenberger an. In seinem letzten Lebensjahr hatte er sich auf geschickte Weise gegen den Einfall der Passauer Truppen nach Böhmen gewehrt, was ihm zu Ruhm gereichte. Allerdings hinterließ Petr Vok keine Kinder und deswegen starben mit ihm die Rosenberger Herren aus. In diesem Jahr wird in Tschechien seines Todes gedacht. 2011 wurde sogar zum Rosenberger Jahr erklärt. Jaroslav Panek ist Professor der Tschechischen Akademie der Wissenschaften. Er gilt als Fachmann für böhmische Geschichte in der frühen Neuzeit und Kenner der Rosenberger. Till Janzer hat sich mit ihm über dieses Adelsgeschlecht, Petr Vok und das Rosenberger Jahr unterhalten. Sie hören eine neue Ausgabe unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Herr Professor Panek, in diesem Jahr wird in Tschechien, aber vor allem in Südböhmen, das sogenannte Jahr der Rosenberger begangen. Bei den Rosenbergern, da handelt es sich um ein einigermaßen hierzulande bekanntes oder berühmtes sogar Adelsgeschlecht. Dennoch werden sicher nicht alle Hörer wissen, um wen es sich dort handelt. Wie, wann und wo ist denn dieses Adelsgeschlecht entstanden?
Rosenberger gehörten zu den wichtigsten Aristokraten des Königreichs Böhmen seit dem 12. bis zum 17. Jahrhundert. Die Anfänge dieser Familie sind ganz ähnlich als bei den anderen Adelsfamilien in Böhmen. Das heißt, das waren die Hofleute am Hof der Przemysliden, am Anfang der Fürsten, dann Könige. Aber diese Rosenberger Ausnahme, das war eine Entwicklung zu den Hochadeligen oder Höchstadeligen, insbesondere deshalb, weil sie vom Anfang des 13. Jahrhunderts eine große Domäne in Südböhmen bauten und diese Domäne war praktisch so stabil und das ist einmalig in der böhmischen Geschichte, dass nicht ganz selbstständiges Territorium, sondern etwas relativ Autonomes darstellte und das war in diese Stabilität und auch diese riesige Domäne mit ungefähr 70-100.000 von Untertanen im 16. Jahrhundert. Das war etwas ganz Einmaliges, eine große Ausnahme in Böhmen und man kann sagen auch in allen Ländern der böhmischen Krone. Mhm. Also die Rosenberger stellen eine Periode von 4 Jahrhunderte und das waren 12 Generationen. Mhm. Am Anfang waren es Leute am Hof, am Ende waren es praktisch Fürsten auf dem Niveau der Reichsfürsten im Heiligen Römischen Reich.
4 Jahrhunderte, eine lange Zeit. Was kann man denn sagen, ist so ungefähr der Höhepunkt dieses Rosenberger Geschlechts und wann spielten sie die größte Rolle, vielleicht auch für die Staatlichkeit in Böhmen?
Es war natürlich mehrmals und dort gibt es Spitzen der Entwicklung und natürlich auch manchmal kam es zu einem Verfall. Also für die Medievisten kann man sagen, dass die größte Periode ist das 15. Jahrhundert, die Zeit des Ulrich oder Ulrich des Zweiten von Rosenberg. Das war ein Verteidiger des Katholizismus in Böhmen in der Zeit der Hussitenkriege. Und im 16. Jahrhundert, für die ganze Periode der Frühneuzeit, ist es die 12., die letzte Generation der Rosenberger, die Zeit Wilhelms von Rosenberg und des Peter Boggs.
Diese Zeit ist ja wohl auch aus deutscher Sicht in einer gewissen Weise interessant, mindestens dadurch, dass es gerade zum Ende zum Einfall der Passauer kommt. Das ist dann die Herrschaftszeit von Peter Wock.
Ja, also das gehört zu den traurigeren Perioden der deutsch-tschechischen Beziehungen, die anders sehr reich und sehr erfolgreich sind. Aber das war eine Periode, die nicht von Rosenberg abhängig war. Das war vor allem die große Krise. Man spricht über Bruderzwist in Hause Habsburg, also Kämpfe zwischen Rudolf II. Und Erzherzog Matthias. Und in dieser Periode, am Ende des Lebens Kaiser Rudolfs, in der Zeit dieser große Kaiser schon wirklich krank und wahnsinnig war. Also nach vielen Verlusten versuchte er, die Situation für sich besser zu korrigieren und mit einem Einfall des ausländischen Kriegsvolkes versuchte er wieder zur Macht kommen. Also das war wirklich sehr unglücklich und in dieser Zeit stellt eine Periode von ein paar Monaten einer Plünderung und Morden in Südböhmen von diesem Passauer Kriegsvolk und Peter Wock war der einzige unter den böhmischen Aristokraten, der es versuchte und praktisch organisierte, die Bezahlung dieser Passauer Kriegsvolkes so, dass diese Armee in Südböhmen so liquidiert konnte, in dem Sinne, wie es bei diesen Söldnern nötig war, also zu bezahlen und dann gehen sie in einen anderen Krieg. Das Wichtigste aber war nicht die Organisation, aber Peter Wock hatte ziemlich viel Geld und er bereitete den Rosenberger Silberschatz vor und das war alles gemünzt und diese Münzen konnten zum letzten Mal vor dem 30-jährigen Krieg den Frieden zu erneuern in Böhmen. Also das war wirklich sehr hoch geschätzt in seiner Zeit und auch später. Und in dem Sinne, am Ende seines Lebens, Peter Wock stellt eine Friedensfigur dar.
Also es ist schon eine taktische Meisterleistung, vielleicht in dem Moment, könnte man sagen.
Ja, das war wirklich eine gute Tätigkeit. Man könnte mehrere Adeligen in Böhmen finden, die dasselbe sagten. Aber niemand war bereit, es zu bezahlen aus seinem Geld. Und das war nicht nur im 17. Jahrhundert, das kommt in anderen Zeiten auch vor.
Um die Rosenberger ranken sich ja auch einige Legenden. Vielleicht können Sie die eine oder andere oder die wichtigste unseren Hörern näher bringen.
Ja, meiner Meinung nach die interessanteste Legende ist die historische Realität. Also die südböhmische Landschaft, die Teichwirtschaft damals, die Schlösser und Städte in dem Stil der Renaissance und so weiter. Das ist ein Mythos, aber zugleich eine Realität. Andererseits aber gibt es wirklich Legenden und eine von den interessantesten ist die, die mit dem Passauer Einfall verbunden ist. Und das entstand allmählich in der Zeit des 30-jährigen Krieges, wo die Leute, insbesondere in Südböhmen, aber anderswo in dem kriegerischen Europa, ein Kontrast zwischen der Situation vor dem Kriege, also in der Friedenszeit, und in der Zeit des 30-jährigen Krieges beobachten konnten. Und damals entstand auch mit der Hilfe des Historikers Boxhaus Balbinus, eines Jesuiten, eine Legende, dass die sogenannte Weiße Dame, eine Persönlichkeit, die praktisch auf jedem böhmischen Schloss oder Burg dort vorstellt, und diese Weiße Dame sollte am Anfang des Lebens Peter Wocks einen Silberschatz in dem Schloss Trebonj-Wittingau irgendwo verstecken. Und am Ende des Lebens hat diesen Schatz Peter Wok gefunden und dadurch konnte es diese hohe Summe bezahlen. Also diese Friedenslegende ist so mit dem Peter Wok verbunden, aber meiner Meinung nach ist es interessanter, die Realität, auch diese Realität ist sehr positiv. Das musste nicht nur als Mythos gemacht werden, sondern nur die Wahrheit zu beschreiben.
Mhm. Mit Peter de Vogt hängt ja auch das Rosenberger Jahr zusammen. Das heißt, vor 400 Jahren praktisch ist er gestorben. Was sind denn, wenn wir jetzt dieses Rosenberger Jahr nehmen, was sind denn vielleicht wichtige Veranstaltungen, die dieses Jahr an die Rosenberger erinnern sollen?
Also es wird nicht nur in Südböhmen sein. Das ist etwas wie in der Bundesrepublik oder Österreich, die Landesausstellungen sind. Also das ist eine große und repräsentative Ausstellung der Rosenberger. Ein Weg einer Adelsfamilie durch die Geschichte und auch die Tradition bis heute. Das wird am Anfang hier in Prag, auf der Prager Burg sein, vom Mai bis Sommer und später wird es noch einmal in Český Krumlov, Krumau sein, auf dem schönen Schloss dort. Also das ist die Hauptausstellung. Es gibt viele Ausstellungen, andere in den Bibliotheken, Museen und so weiter. Aber wichtiger als die Ausstellungen, die für ein paar Monate sind, sind die Publikationen. Und eine von diesen Publikationen wird ein Katalog der Denkmäler, der künstlerischen Werke, die mit Rosenberger verbunden sind. Also das wird zum ersten Mal gemacht werden. Dann viele Publikationen, die Lebensgeschichte von Peter Wok, von Wilhelm von Rosenberg, eine große Synthese der Geschichte der Rosenberger und so weiter. Sogar sind solche Initiativen wie Reiseführer durch die Städte, also auf den Spuren von Rosenberger, insbesondere Peter Woks, durch Rheinland, Niederlande bis England und so weiter. Und jetzt gehen die Touristen auf den Spuren von dem Peter Wok und so weiter. Es gibt zum Beispiel eine Gedenkmünze. Jetzt wird in Trebonj eine Briefmark mit der Rosenberger Thematik präsentiert werden und so weiter.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Till Janzer sprach mit Jaroslav Panek über das Adelsgeschlecht der Rosenberger, Petr Wok und das Rosenberger Jahr. So, und nun unser Tschechischkurs von Markéta Kachlíková. Es geht um den Frühlingsmonat März.
Hallo und willkommen bei Tschechisch gesagt. Nach dem ziemlich geheimnisumwobenen Namen Februar,
Unor,
betrachten wir heute, woher der erste Frühlingsmonat in der tschechischen Sprache seinen Namen bekommen hat. Wir sprechen über den März.
Březen.
Bei dem Wort
Březen
ist es auf den ersten Blick klar, wovon der Name abgeleitet wird, aber bei näherer Betrachtung stellt man fest, dass uns gleich zwei Möglichkeiten angeboten werden. In beiden steckt dabei im Wortstamm ein natürlicher Vorgang, der darauf verweist, dass der Frühling beginnt. Einer Theorie nach geht
Březen
auf das Wort
Březí
zurück, was zu Deutsch trächtig heißt. Im März werden viele Tiere trächtig und bekommen ihre Jungen. Die andere Variante verweist auf den Zusammenhang zwischen dem Monat
Březen
und einem Baum, der Birke.
Brisa.
Gegen Ende März beginnen nämlich die Birken
Brise
oft zu sprießen. Dann ist es draußen meist schon wärmer und die Natur beginnt zu grünen, so dass man keine Lust hat, sich an die Wetterregel zu halten, die mit diesem Monat verbunden ist. Diese Regel besagt, dass man im März hinter den Ofen kriechen soll.
Březen zakam na vlezem.
Ein wichtiger Tag des Monats ist der 21. März.
21. Březen.
Also der erste Frühlingstag.
První jarní den.
Genau zu diesem Datum haben wir die Tag- und Nachtgleiche.
Jarní rovnodennost.
Im Deutschen kennt man aber nicht nur den März, sondern auch den Vormärz. Damit ist nicht der Vormonat Februar gemeint, sondern dieser Begriff hat sich in der Geschichtsschreibung für die Zeit vor der Revolution in Deutschland von 1848 eingebürgert. Auch im Tschechischen wird dieser Begriff benutzt. Man bezeichnet den Vormärz als
Doba předbřeznová.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Der Monat März in unserem Tschechischkurs mit Markéta Kachlíková. Kommen wir zur Kultur. Einer der bedeutendsten, aber nicht unumstrittenen tschechischen Filmregisseure hat am Montag seinen 100. Geburtstag gefeiert, Otakar Vávra. Wir haben darüber bereits im Tagesecho berichtet. Als Autodidakt begann Vávra in den 1930er Jahren Filme zu drehen und hatte sehr schnell Erfolg. Insgesamt 50 Kinoproduktionen entstanden, die letzte im Jahr 1989. Vávras Schaffen zieht sich damit fast durch die gesamte Geschichte des tschechischen Films. Dafür musste er aber bereit sein, sich anzupassen. Mehr über den Jubilar Otakar Vávra nun in einem Kultursalon von Martin Šimůnek.
Ich mag es, große Szenen mit Komparsen zu leiten, weil es mir Spaß macht. Ich bin wahrscheinlich irgendwie systematisch veranlagt.
So Vávra über sich selbst. Tatsächlich sind die Filme von Otakar Vávra unter anderem durch kostaufwendige Massenszenen mit Tausenden von Statisten gekennzeichnet. Er war der Erste, der Stuntman für einen tschechischen Film engagierte. Vávra war ohne Zweifel ein außerordentlicher Regisseur, wenigstens was einige seiner Filme betrifft. Auf der anderen Seite wurde er aber auch als Klassiker tschechischer Anpassungsfähigkeit, Genius der Durchschnittlichkeit, Mann für jedes Wetter oder Salieri des tschechischen Films bezeichnet. Er war nämlich während aller Regime künstlerisch tätig, in der Kriegszeit, aber auch im Kommunismus. Und er erhielt während jedes Regimes eine Staatsauszeichnung. Das Leben von Otakar Vávra wirft also die Frage nach dem Sinn von künstlerischer Arbeit in einer Diktatur auf. War es möglich, damals einen eigenen Weg zu finden, ohne sich eine Blöße zu geben? Otakar Vávra selbst hat darauf geantwortet, ob er denn die ganze Zeit im Gefängnis hätte herumsitzen sollen oder vielleicht sogar sich hinrichten lassen. Eines ist sicher, Otakar Vávra liebte den Film und wollte einfach nur ununterbrochen drehen. Eva Urbanova, Filmhistorikerin aus dem Nationalen Tschechischen Filmarchiv, findet, dass aus Anlass von Vávras 100. Geburtstag zu oft die Kontroversen aus seinem Leben im Mittelpunkt vom Interesse stehen. Sie möchte dies aber ins richtige Licht stellen.
Durchweg wird so geurteilt, dass Vávra den aufeinanderfolgenden totalitären Regimen irgendwie gedient hätte und auch den deutschen Okkupanten gegenüber dienstfertig gewesen wäre. So war es aber nicht. Vielmehr hat er sich während der Okkupation ganz rational von dem Geschehen abgekoppelt. In seiner Regie sind natürlich keinerlei Filme entstanden, die das Regime irgendwie kritisiert hätten. Er ist damals in keiner Art untreu geworden. Er hat einige Filme gedreht und er war sogar einer der wenigen, die überhaupt keinen Film für die Nationalsozialisten gedreht hat. Nicht einmal in Form von einer unverbindlichen Komödie wie einige andere Kollegen. Diese haben sich vielleicht bei den deutschen Okkupanten nicht völlig eingeschleimt, waren aber nicht fähig, es abzulehnen, für sie zu drehen. Es gefällt mir deswegen nicht, wenn jetzt bei Vávras Geburtstag gesagt wird, dass er jedem Regime gedient habe. So ist das nicht.
Vávra begann in jungen Jahren zunächst mit einem Architekturstudium, doch schon bald verfiel er dem Film. Jeden Tag sei er ins Kino gegangen und wenn er einen guten Film gesehen hatte, schrieb er sich die wichtigsten Szenen des Films auf. So tauchte, seinen eigenen Worten nach, vor seinen Augen plötzlich die dramatische Struktur des Films auf. Und auf diese Weise lernte er bald, was ein gutes Drehbuch ausmacht, und begann in Prager Kaffeehäusern auch selbst zu schreiben. Es gab damals keinen Tag, an dem er nicht geschrieben hätte. In den 30er und 40er Jahren arbeitete Vavra mit den größten tschechischen Kinostars zusammen, wie Oldřich Nový, Lida Bárová, Adina Mandlová und Natascha Golová, sowie mit dem bekannten tschechischen Schriftsteller und Journalisten Karel Čapek. Die gemeinsame Arbeit mit Čapek wurde aber im Jahr 1939 von der Besetzung durch die Nazis unterbrochen. Doch wie wurden während des Protektorats dann Filme gemacht? War es kompliziert, einen Film durchzusetzen? Otakar Vavra erklärt.
Wir konnten nur 10 Filme pro Jahr machen. Davor hatte die tschechische Kinematografie durchschnittlich 30 bis 40 Filme pro Jahr produziert. Und die Drehbücher mussten von einem Büro, das die Filme zensierte, einen Stempel erhalten. Da wurde geprüft, ob die Filme nicht gegen den Nationalsozialismus gerichtet sind, im Thema oder in den Dialogen. Jedes einzelne Wort wurde studiert.
Zensur, die gab es auch während des Kommunismus. Große Unterschiede konnte Vavra nicht feststellen.
Es war anders, aber eigentlich war auch alles zensiert. Zum Beispiel durfte man in den Filmen nicht über Religion sprechen. Als ich also die Trilogie über die Hussiten machte, durfte ich nur die revolutionäre Seite der Bewegung hervorheben und musste die religiöse Seite unterdrücken. Beim Film Meister Jan Hus bin ich damit zwar durchgekommen, anschließend wurde mir das aber immer vorgeworfen.
In Vavras Werk finden sich sowohl klassische Filme und historische Sagen, als auch tendenziöse Kriegsfilme. Zu seinen am meisten geschätzten Filmen gehören zwei Streifen aus den 60er Jahren, Romanze für Flügelhorn und das Drama Die Hexenjagd.
Mir lag das Dramatische oder Ernste einfach näher. Ich habe nur eine Komödie gedreht, Das Mädchen im blauen Kleid. Die Themen habe ich immer selbst gefunden, vor allem in der tschechischen Literatur. Ernste Geschichten waren es dabei, die mich interessiert haben.
Zusammen mit anderen Regisseuren gründete Vavra in den 50er Jahren die erste tschechische Filmakademie, die FAMU. Dort war er bis vor kurzem auch immer noch als Professor tätig. Zu seinen talentiertesten Studenten gehörten die Oscar-Regisseure Miloš Forman und Jiří Menzel, die bekannte tschechische Regisseurin Věra Chytilová oder auch der Slowak Juraj Jakubisko. Vavra wird daher auch als Patron der sogenannten tschechoslowakischen Neuen Welle bezeichnet, die in den 60er Jahren hierzulande im Film für eine Revolution sorgte. Einer seiner Studenten, Jiří Menzel, schätzt vor allem Vavras legendäre Zielstrebigkeit, seinen Fleiß und die sorgfältige Vorbereitung auf die Dreharbeiten.
Schon seine ersten Filme waren sehr kultiviert und zugleich auch bei den Kinobesuchern erfolgreich. Er gelangte sofort und mit nicht einmal 30 Jahren an die Spitze des tschechischen Films, weil er im Gegensatz zu anderen, die nur intuitiv arbeiteten, schon eigentlich alles konnte.
Manchmal wird Vavra auch vorgeworfen, dass er von der jungen Generation in den 60er Jahren abgeschrieben hat. Er war damals über 50, aber seine Filme bekamen einen neuen, frischen Schwung. Eva Urbanova vom tschechischen Nationalfilmarchiv meint, dass sich beide Seiten natürlich gegenseitig inspiriert hätten. Doch die goldene Zeit in Vavras Werk in den 60er Jahren würde sie anders erklären.
Die 60er Jahre sind für die tschechische Kinematografie eine einzigartige Epoche. Damals kam es zu einer politischen Entspannung in großem Maße. Wenn ein Drehbuch bereits genehmigt war, wurde dem Autor nicht mehr in die Arbeit hineingeredet und er konnte in Ruhe drehen. Die Kinematografie befand sich damals natürlich im Staatsbesitz. Mit staatlichem Geld wurden sogar Filme gedreht, die den Staat kritisiert haben.
Otakar Vavra ist bis heute sehr vital geblieben und man begegnet ihm oft in einem seiner geliebten Kaffeehäuser in Prag. Zu seinem runden Geburtstag hat ihm seine langjährige Lebensgefährtin, die 40 Jahre jüngere Regisseurin Jitka Němcová, ein passendes Geschenk gemacht. Den Dokumentarfilm »Einen Hunderter hat man nur einmal im Leben«. Der Streifen wurde am Vorabend von Vavras Geburtstag im tschechischen Fernsehen gesendet. Eine der Regisseurinnen, die Němcová beim Drehen geholfen hat, ist Alena Činčerová. Sie beschreibt, wie die Dreharbeiten wegen Vavras Gesundheitszustand für kurze Zeit unterbrochen werden mussten.
Als er sich gegen Weihnachten nicht so wohl gefühlt hat und ins Krankenhaus musste, sind die Ärzte alle gekommen, um sich ihn anzuschauen. Sie hatten so etwas noch nie im Leben gesehen. Wie viele Ärzte haben schon einen 100-jährigen Patienten behandelt? Sie halten ihn für ein lebendes Naturphänomen.
Wie hat es Vavra aber geschafft, 100 Jahre alt zu werden? Das Wichtigste sei, alle Sorgen hinter sich zu lassen, sagt er, und nur das essen, was einem wirklich schmeckt. Er esse fast keine Gemüse, dafür möge er aber jeden Tag Eier zum Frühstück und am Abend Würstchen mit gutem französischen Wein oder Cognac, erzählt der Künstler. In jedem Fall ist Otakar Vavra die letzte lebende Legende des tschechischen Vorkriegsfilms, und wie er selbst sagt, bis 104 Jahre wolle er auf dieser Welt noch bleiben.
Über die tschechische Filmlegende, den 100-jährigen Schauspieler Otakar Vavra und seine Geschichte, berichtete Martin Šimunek. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie auch am Sonntag wieder einschalten. Da gibt es viel Musik zu hören. Am Mikrofon verabschiedet sich aus dem Funkhaus Christian Rühmkorff. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Macht sich's gut, auf Wiederhören. Naslyšenou.
Posloucháte vysílání Rádia Praha. Dále pokračujeme v češtině.